Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und unseren hauseigenen Buchempfehlungen gleich, die wir jeden Monat in der Redaktion zusammenstellen. Heute ziemlich sachlich mit Büchern über Protest und Widerstand. Willkommen zur Lesart allerseits. Es ist Anfang des Monats und wieder Zeit für unsere Buchempfehlungen. Unsere Lesart-Redaktion wählt ihre Lieblingsbücher auf eine Liste von 5 Titeln, die wir dann auch veröffentlichen. Für den November haben wir uns vornehmlich auf Sachbücher konzentriert. Bücher, die vom Protest geprägt, getragen sind, die Chancen und Grenzen des zivilen Widerstands reflektieren. Mitentschieden über die Liste hat auch unsere Lesart-Kollegin Miriam Zees ist im Studio. Hallo.
Guten Tag.
Beim Wort Protest, Miriam, haben wir natürlich die aktuellen bedrückenden Bilder vor Augen alle. Proteste, Demonstrationen gegen Israel, die oft Gewalt verherrlichen und ja dann auch darin enden. Jene Bücher, die du mit ausgewählt hast, die differenzieren andere Formen des Protests. Ich sehe zum Beispiel auf der Liste Die Zeit für Mut ist jetzt, das Buch von Lea Bonasera. Den Namen habe ich wiedererkannt, Mitbegründerin der letzten Generation. Ist es also das Buch einer Aktivistin?
Ja, interessanterweise ganz so einfach ist es nicht bei dieser Autorin. Lea Bonasera ist nämlich in so einer Doppelrolle. Sie ist einerseits die Klimaaktivistin, Mitbegründerin der letzten Generation. Hast du gesagt, da war sie natürlich an einem Dutzend Protestaktionen beteiligt. Sie war zum Beispiel bei diesem Hungerstreik der Klimagruppe, der 2021 so viel Aufsehen erregt hatte. Lea Bonasera ist aber auch Wissenschaftlerin. Sie schreibt gerade eine Doktorarbeit zum Thema, passenderweise, ziviler Widerstand. Und wie das zusammengeht, das habe ich tatsächlich die Autorin selber gefragt. Mit Lea Bonasera habe ich nämlich vor 2 Wochen auf der Frankfurter Buchmesse gesprochen und da wollte ich auch wissen, ist das Buch also das einer Aktivistin oder einer Wissenschaftlerin?
Es ist beides. Also ich gehe ganz eindeutig auf die wissenschaftlichen Studien und die Theorien, die wir dazu haben, ein. Und das ist ja in den Wissenschaften nicht fremd, dass man auch Praxiserfahrung damit sammelt. Viele Forscher sind auch selber Teil von Protesten gewesen. Und natürlich muss man da eine ethische Distanz auch wahren und sich selber immer wieder hinterfragen. Aber ich denke trotzdem, dass es sehr bereichernd sein kann, eben diese beiden Welten auch zusammenzubringen.
Das sagt also die Autorin und Aktivistin Lea Bonasera über ihr Buch Die Zeit für Mut ist jetzt. Wie gut gelingt ihr das denn, Miriam, also diese beiden Welten eben, Wissenschaft und Aktivismus, zusammenzubringen?
Ja, ich muss sagen, in dem Buch dominiert schon die Aktivistin. Bonasera unterfüttert dann zwar immer ihre Argumentation mit historischen Beispielen, zum Beispiel der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, auch aus der deutschen Protestgeschichte, die Montagsdemos, Anti-Atomkraftbewegung. Und sie benennt dann immer in der Theorie eben die Wirkmechanismen von zivilem Widerstand, inwiefern auch diese Gewaltfreiheit so entscheidend ist und auch vom Staat oft eine ganz radikale oder gewalttätige Reaktion provoziert. Die große These von ihrem Buch lautet, die Wirksamkeit von Protest, die tatsächlich bei Diktaturen recht gut erforscht ist, die kann man auch auf die Demokratie übertragen. Das finde ich tatsächlich nicht immer schlüssig argumentiert, weil Diktatur und Demokratie, das sind ja schon 2 recht unterschiedliche Fälle. Und dann auch behauptet, oder da spricht dann deutlich die Aktivistin, würde ich sagen, vom Erfolg der letzten Generation. Der, muss man ja sagen, in der Mehrheit der Deutschen nur bedingt nachweisbar ist. Und deshalb empfehlen wir eben auf unserer Liste auch zur Parallellektüre quasi von Lea Bonasera ein Essay von Jasmin Mbarek. Die schaut nämlich auch kritisch auf Protest und auch auf den Protest der letzten Generation.
Protest über Wirksamkeit und Risiken des zivilen Ungehorsams. So heißt das Buch von Jasmin Mbarek. Sie ist Journalistin, sie arbeitet bei Zeit Online als Redakteurin. Ich habe das Buch vorhin gerade mal aufgeschlagen und da bin ich gleich über den ersten Satz gestolpert. Protest, Zitat, ist ein großes Fick dich. Meine Güte, das ist ganz schön dick aufgetragen, oder?
Ja, absolut. Tatsächlich sind beide Bücher dick aufgetragen. Und Jasmin Mbarek, die meint hier mit diesem Satz, dass Protest eben oft was Impulsives hat, was Raues. Sie sagt aber auch, Demokratie ist notwendig für unsere, Protest ist notwendig für unsere Demokratie, hält sie nämlich in Bewegung. Und interessant eben jetzt, dass sie mit Blick auf die letzte Generation aber sagt, der gelingt es eigentlich nicht, ihre Klimaziele überzeugend oder gut zu kommunizieren an ihre Adressaten, auch an die Gesellschaft. Denn alle Aufmerksamkeit, ein Argument, was man öfter hört, fließt eben in diese spektakulären Aktionen, Straßenblockaden, Sachbeschädigung. Und über die Inhalte wird wenig geredet. Also sind diese Protestaktionen offensichtlich nicht das richtige Mittel. Sie erreichen nämlich nicht die Adressaten. Da müsste sich die letzte Generation, so sagt das Jasmin Mbarek, selber viel kritischer befragen.
was sind eigentlich meine wirklich realistischen Mittel, um da hinzukommen, was ich brauche? Und das wäre ja demokratisch gesehen, wenn wir jetzt, in dem Rahmen bleibe ich, eine Mehrheit an Menschen, die so wählt, dass diese Dinge ausgeführt werden politisch. Und wir leben in einer Demokratie und diese Regierung ist gewählt mit der Mehrheit der Stimmen dieses Landes. Und da finde ich es halt relativ schwierig, wenn man da nicht schaut, ob der Kommunikationsweg nicht auch ein anderer sein kann, weil ich glaube, da, wo es ankommen soll, sowohl bei der Regierung als auch vielleicht in der Mehrheitsgesellschaft, die alles nur konsumiert, da ist es ja noch nicht so.
Hat Jasmin Mbarek kritisch angemerkt zur letzten Generation. Und deren Mitbegründerin, eben Lea Bonasera, die saß übrigens zusammen mit Jasmin Mbarek auf der Buchmessenbühne. Also die beiden Autorinnen haben auch direkt miteinander gesprochen.
Aber dann hat es zwischen den beiden Autorinnen Lea Bonasera und Jasmin Mbarek bestimmt ordentlich geknallt im Gespräch, oder?
Ja, könnte man meinen, tatsächlich war das nicht so. Oder vielleicht ist das gar nicht so überraschend, wenn man Mbareks Buch gelesen hat. Sie argumentiert nämlich auch in ihrem Essay Protest für Empathie mit den Protestierenden, wenn eben immer die Voraussetzung, wenn der Protest demokratisch bleibt. Und dann muss man aber eben empathisch sein, auch mit den Ängsten der Protestierenden. Auch als Journalistin muss man das. Mbarek ist ja auch Journalistin. Und ist das jetzt eben, wenn das eben jetzt Ängste sind von der Klimagruppe, muss man die ernst nehmen. Oder auch von Corona-Demonstrierenden zum Beispiel. In ihren Anfängen waren das ja auch erstmal verunsicherte Menschen, bevor also diese Demos so vereinnahmt wurden von rechts. Und eben, ich glaube, ein Stück von dieser Empathie, für die sie plädiert, die hat sich dann auch im Gespräch zwischen den beiden gezeigt.
Und in der DLF-Audiothek kann man dieses Gespräch, den gesamten Bücherherbst von Deutschlandfunk Kultur, von der Frankfurter Buchmesse auch noch nachhören. Jetzt waren wir die ganze Zeit beim Klimaprotest, Miriam. Es gibt aber noch ja anderen Protest auf der Empfehlungsliste für November. Protest, ja, den man eigentlich Terrorismus nennen muss. Ein RAF-Buch steht auf der Liste und es ist ein Roman.
Genau, Erzählung zur Sache von Stefanie Barth. Das ist wirklich ein im Wortsinn überwältigender Roman. Er arbeitet nämlich, das fand ich ganz interessant, mit denselben Mitteln eigentlich wie die RAF, aber literarisch. Also wir lesen zum Beispiel von dem Anschlag auf das Hauptquartier der US-Armee in Europa in Heidelberg 1972 und direkt danach, also wir kriegen so eine Beschreibung von dem idyllischen Neckartal und direkt danach geht's aber nach Vietnam, beschrieben aus der Vogelperspektive dann so eines Bombers. Also ein ganz ähnliches Argumentationsmuster, wie eben die RAF auch oft benutzt hat, um die Gewalt zu legitimieren. Ja, sie sagt nämlich, das ist unsere Antwort auf die Ankündigung der US-Luftwaffe, ab sofort eben ganz Vietnam unter Beschuss zu nehmen. Und ja, Stefanie Barth verfolgt in diesem Roman die RAF-Terroristin Gudrun Enslin vor allem in ihrer Zeit in ihrer Haft im Stammheim. Es geht auch um den Stammheim-Prozess. Es kommen aber auch noch ganz viele andere Figuren zu Wort, also Vollzugsbeamte, zum Beispiel Anwälte. Es gibt auch einen Nachrichtentechniker von der US-Armee, der dann bei diesem Anschlag der RAF ums Leben kommt. Also es ist so richtig, ich habe den Roman überwältigend genannt, es ist so richtig eine Fülle auch an teils auch historischen Dokumenten, die da alles drin sind in diesem Roman, auch fast so anarchisch angeordnet, achronologisch. Man muss sich wirklich beim Lesen selbst radikal entscheiden, was ist jetzt wichtig, worauf fokussiere ich mich jetzt hier. Und in der Gesamtheit ist das wirklich ein beeindruckendes Stück Geschichtsschreibung eigentlich und ein Stück eben auch linke oder linksextremistische deutsche Protestgeschichte.
Jetzt zeigen sich gerade in diesen Tagen aber eben die Abgründe, in die Protest abgleiten kann. Menschen feiern auf pro-palästinensischen Demonstrationen die Gewalt der Hamas. Die Protestgruppe Fridays for Future hat auf ihrem internationalen Instagram-Account antisemitische Posts abgesetzt. Gibt es auch diese abgründigen Seiten in den Büchern?
Ja, also es taucht auf jeden Fall bei Stefanie Barth natürlich auf. Da geht es ja eben nicht nur um Proteste, es geht eben auch um Terror. Jasmin Mbarek spricht auch darüber, wie lange ist Protest eigentlich demokratisch legitimiert? Also wenn ich protestiere, aber ich merke, es kommt also nichts bei der Mehrheitsgesellschaft an. Was radikalisiere ich mich dann als Protestgruppe immer weiter oder muss das auch irgendwann ein Ende finden? Auf ein Buch würde ich tatsächlich noch gerne zum Sprechen kommen zum Abschluss. Das ist nämlich von Michel Friedmann auch auf unserer Liste. Und der beschreibt tatsächlich auch so ein, ja, eigentlich beunruhigendes Gefälle. Schlaraffenland abgebrannt heißt sein Buch. Das ist natürlich lange vor dem 7. Oktober hat er das geschrieben und eben lange vor dem Überfall der Hamas. Aber es beschreibt eben auch, wie antidemokratische Proteste gerade viel, viel lauter sind als die demokratischen. Friedmann sagt nämlich, viele Deutsche sind ziemlich bequem geworden, sehen Demokratie als selbstverständlich an und deshalb setzen sie sich gar nicht mehr dafür ein, obwohl das eben gerade jetzt nötig wäre.
Wir erleben in den letzten 10 Jahren, wie eine Partei des Antidemokratischen, weil die Würde des Menschen ist unantastbar, sagen wir, die AfD lebt uns vor, die Würde des Menschen ist antastbar und sie tasten sie an, indem sie alle Formen von Minderheiten beleidigen und als Sündenböcke für ihre pseudopolitische Argumentation verwenden. Die Frage ist die Leidenschaft derjenigen, die es zerstören. Wo ist unsere Leidenschaft, die Demokratie zu vertreten? Wie Handelsvertreter vor die Tür zu gehen, Einzelne oder Gruppen, und dafür zu kämpfen, dass Demokratie stark ist.
Michel Friedmann aus einem Gespräch, das unser Lesart-Kollege Christian Raphansel mit ihm auf der Frankfurter Buchmesse geführt hat. Man kann es nachhören, auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de, und dort lesen Sie auch in Ruhe nach alle unsere Buchempfehlungen jetzt für den Monat November. Miriam C. hat sie uns vorgestellt. Schönen Dank dir. Und wir blicken jetzt nach Darmstadt, wo morgen wieder große Feier ist. Die Verleihung des Büchnerpreises für alle deutschsprachigen Autorinnen und Autoren, der Ritterschlag. In diesem Jahr wird Lütz Seiler geehrt, der Schriftsteller aus Gera, der vor allem mit seinen fulminanten Romanen Crusoe und Stern 111 zum Bestsellerautor geworden ist. Er wird aus Stockholm anreisen, wo er inzwischen lebt. Und Julian Ort stellt uns Lütz Seiler noch einmal vor. Und wir hören zu Beginn, wie er diesen Preis, diese hohe Auszeichnung für sich empfindet.
Eine große Bestätigung für das, was ich mache, eine große Ehre, ein großes Glück und eine große Ermutigung eben auch.
Auch mit dem Namensgeber des Preises fühlt Lütz Seiler sich auf gewisse Weise verbunden. Er ist vor allem fasziniert von dessen Vielseitigkeit.
Mich fasziniert, was Büchner gemacht hat, also wie ihn wissenschaftliche Details genauso interessiert haben wie das große Thema sozialer Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Das sind ganz verschiedene Seiten einer faszinierenden Person.
Auch Georg Büchners Begeisterung für Präparate und Modelle teilt Lütz Seiler. Und für die Begrifflichkeiten und die Sprache, die damit einhergehen. Der Autor lässt sie immer wieder in seine Texte einfließen, wie im Band Zeitwaage.
Das benutzen die Uhrmacher. Das ist so eine Art EKG der Uhr. Man lauscht in das Herz der Zeit, wenn man so will. Und für die Diagnosen gibt es dann wiederum sehr, sehr spezielle Begriffe. Schleifender Anker oder Momente, die schwanken und so etwas. Und das fasziniert mich sehr.
Die Faszination für die Sprache. Lütz Seiler hat eine eigene, unverwechselbare Stimme, so die Jury der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Sie sei melancholisch, dringlich, aufrichtig, heißt es in der Begründung für die Wahl des Preisträgers. Hervorgehoben wird darin auch seine Herkunft aus Thüringen. Niedrig strahlende Herkunft nennt es Lütz Seiler.
Diese Thüringer Herkunft aus einem vom Uranbergbau verwüsteten Landstrich spielte eine große Rolle, spielte schon für die Gedichte sowieso eine große Rolle. Ja, ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Prägung war.
Für seine Sprache, für seine Themen und für seine Interessen, zu denen auch die Radioaktivität gehört. Unter anderem beschäftigt Lütz Seiler, warum schon die Ureinwohner Nordamerikas ihre heiligen Stätten über Vorkommen von Uranerzen errichtet hätten, ähnlich dem Ort, an dem er selbst in den 1960er Jahren in Ostthüringen aufgewachsen ist.
Ich glaube, ich bin der einzige Dichter in Deutschland, der versucht, so eine Art positiven Begriff von Radioaktivität zu finden.
Lütz Seiler veröffentlichte seinen ersten Gedichtband 1995, Berührt, geführt, so der Titel. Es folgten viele weitere, schließlich Essays und Erzählungen. Für Turksip wurde er 2007 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Die Erzählung beschreibt eine winterliche Zugfahrt durch radioaktiv verseuchte Landschaften in Kasachstan.
Selbst in diesem Land war es, so viel ich inzwischen wusste, nicht verboten, einen Geigerzähler zu besitzen. Im Gegenteil, die europäischen Reiseführer empfahlen es, vor allem als ein Mittel zur Beruhigung des Reisenden.
Gleich für seinen ersten Roman Crusoe erhielt Lütz Seiler 2014 den Deutschen Buchpreis. Und im Jahr 2020 gab es den Preis der Leipziger Buchmesse für Stern 111. Zuletzt veröffentlichte er mit Schrift für blinde Riesen wieder Gedichte. Lyrik und Prosa, das sind für Lütz Seiler verschiedene Daseinsweisen, verschiedene Arten in der Welt zu sein.
Das Gedicht braucht eine konzentrierte Form der Abwesenheit. Man hört auf den Klang der Sprache, auf den Klang eines Wortes. Das kann unter Umständen der Ausgangspunkt für einen Text sein, währenddessen es in der Prosa anders zugeht. Also das ist eine Art sozusagen konzentrierte Anwesenheit, die dort verlangt wird.
Aktuell befindet sich Lutz Seiler im Anwesenheitsaggregat. Er arbeitet an einem neuen Roman,
der in gewisser Weise auch anschließt an Stern 111, aber zu einem anderen historischen Zeitpunkt.
Lutz Seiler, der Büchner-Preisträger 2023. Morgen wird er in Darmstadt ausgezeichnet. Auch darüber berichten wir selbstverständlich hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
So, und jetzt setzen wir uns mal schön historisch hin im Café Größenwahn. So nennt der Autor und Journalist Dirk Liesemer sein neues Buch über eine Zeit, als in den Kaffeehäusern die Welt neu erfunden wurde. So zwischen 1890 und 1915, meint er damit. Und mit am Tisch, da sitzt unser Kritiker Thomas Groß. Hallo.
Guten Morgen.
Das Café Größenwahn gab es nun namentlich so nicht. Es ist aber so ein allgemeiner Begriff für eine Kultur geworden. Und Dirk Liesemer konzentriert sich dabei auf drei dieser Orte. Mhm. Dem Wiener Café Greensteidl, dem Münchner Café Stephanie und dem Berliner Café des Westens. Warum, Herr Groß, gerade diese drei?
Ja, weil sie zusammen sowas wie die heilige Dreifaltigkeit der damaligen Kaffeehauskultur ergeben. Nein, im Ernst. Der Ehrentitel Kaffee Größenwahn, der dient hier vor allem als Generalmetapher oder Leitmotiv. Und zwar zum einen hinsichtlich des Personals, was in diesen Etablissements verkehrt hat. Das waren also alles Exzentriker, Künstler, Großsprecher oder Projektemacher. Fast so ein bisschen wie heute, nur dass man damals noch nicht in die Laptops gestarrt hat. Das Kaffeehaus steht aber auch für die Stimmung am Ende des 19. Jahrhunderts, an der Schwelle zum 20., wo eben die Behäbigkeit der Kaiserzeit in ihren Grundfesten erschüttert wird.
Und was macht gerade das Kaffeehaus denn zu jener Zeit also so zum Place to be, wo man hin musste und sich sehen lassen musste?
Ja, da kommen verschiedene Entwicklungen zusammen. Einerseits drängt eine Debattenkultur, die bislang im bürgerlichen Salon vor allem stattgefunden hat, an eine breitere Öffentlichkeit. Und da eignet sich das Kaffeehaus eben am besten, ne, mit seiner Geräuschkulisse und den ausliegenden Zeitungen. Das war ja damals so. Es ändern sich aber auch die Debatten selber. Sie werden direkter, schärfer und nervöser. Und nicht umsonst spricht man in der Kunst in Anlehnung an die Psychoanalyse von Nervenkunst. Ja. Und schließlich war es so, dass in den Städten auch ähnlich wie heute große Wohnungsnot herrschte. Und da blieb vielen gar nichts anderes übrig, als sich im Kaffeehaus stundenlang an einer Tasse Kaffee festzuhalten. Das Kaffee war also Infobörse, Gerüchteküche und Nachtasyl in einem.
Nun ist über die modernen Avantgarden jener Zeit, also so zwischen 1890 und 1920, schon so viel geschrieben worden. Ne? Wo setzt Liesemer denn jetzt an? Also wie geht er vor?
Ja, da ist tatsächlich viel geschrieben worden. Also die Originalität liegt hier weniger im Inhalt als in der Form. Also statt nachträglich was erklären zu wollen, begibt der Autor sich nochmal in den Zeithorizont selbst zurück und zeigt seine Figuren als, naja, Junggenies, die noch nichts von ihrer geschichtlichen Rolle wissen. Also da begegnen wir Karl Kraus, der sich gerade in der Kunst der Polemik übt, indem er beispielsweise Arthur Schnitzler attestiert, dass er, ich zitiere, sich darauf versteht, in überlauter Umgebung die Bescheidenheit des Größenwahns zu wahren. Was aber Kraus auch nicht sehr gut bekommen ist, weil Schnitzler natürlich mit gleicher Münze heimgezahlt hat. Oder wir sehen halt Else Lasker Schüler, die sich als Märchenprinz verkleidet hat, also Frühform von Orientalismus, wenn man so will. Oder Frank Wedekind, der gerade erst an seinem Ruf als Enfant Terrible arbeitet. Und. Es ist sozusagen Zeitgeschichte im Präsens, die hier nochmal zum Nacherleben freigegeben ist.
Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Florian Illis Super Bestseller 1913, also die Zeit sozusagen an ganz vielen Geschichten aufzuhängen und Anekdoten und Erzählungen. Ist das vergleichbar so vom inhaltlichen oder stilistischen Prinzip?
Absolut, wobei Ähnlichkeiten, nehme ich mal an, mehr beabsichtigt als zufällig sein dürften. Also in beiden Fällen spricht der Autor fast ausschließlich über und durch das Material und in beiden Fällen sind die Methodiken auch sehr ähnlich. Das kommt aus dem Journalismus, aus der Reportage. Also Liesemer ist ja auch Reporter. Und ja, da wechseln dann ständig die Szenen und das Personal wie in so einem Puzzle. Und dann waren wir eben gerade in Wien und dann sind wir jetzt schon wieder in München. Und dann sind wir In Berlin, wo dann beispielsweise auch mal der selbsternannte Invalide des Lebens Peter Altenberg aufkreuzt und ein Gedicht aus seiner Manteltasche zaubert, ja. Also der Anspruch liegt darin, ein Zeitpanorama aus Einzelszenen herauszukonstruieren, fast hätte ich gesagt, nachzukolorieren, ja.
Ich lese sowas ja gern, Herr Groß, so bunte, vergnüglich lehrreiche Bücher, so mit Lokalkolorit und viel Literatur, so schmissigen Anekdoten. Man kennt so ein bisschen die Geschichten zwischen Schnitzler und dann Hugo von Hofmannsthal, der da als 16-Jähriger, glaube ich, noch gar nicht ins Café durfte oder so, oder nur in Begleitung seines Vaters. Sowas liest man ja gern. Ich meine, entsteht denn so ein Gefühl dieser Zeit, also dieser Epoche und Kultur?
Ein Gefühl auf jeden Fall, also vom Atmosphärischen her funktioniert das prima. Das ist wirklich ein sehr dichtes und anschauliches Gewebe aus Stimmen und Szenen. Und man ahnt auch, dass da vieles der Gegenwart vorweggenommen wird. Also mancher Beef der Vergangenheit erinnert so ein bisschen an einen Poetry Slam von heute, ja. Oder man sieht auch das Social-Media-Zeitalter heraufdämmern, ja, wo es dann allerdings nochmal anders, härter zugeht auf Social Media. Aber weniger gut funktioniert das Buch halt als Epochengemälde. Also wenn man es an dem Anspruch misst, eine ganze Epoche auf den Nenner bringen zu wollen, aus dem Geist des Kaffeehauses raus, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht sein.
Kaffeegrößenwahn 1890 bis 1915, als in den Kaffeehäusern die Welt neu erfunden wurde. So heißt das Buch in Gänze, das neue von Dirk Liesemer im Hoffmann und Campe Verlag, veröffentlicht jetzt, 384 Seiten, kosten 25 Euro. Thomas Gruss hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank. Seine Besprechung und mehr wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Also ich bin Fenner. Ich habe das Buch After Passion von Anna Todd gelesen. Also eigentlich mag ich Lesen gar nicht so. Es ist nicht so meins. Es gefällt mir einfach nicht so. Aber dieses Buch hat mich irgendwie ein bisschen gecatcht. Ich habe zuerst den Film geguckt und dann habe ich erfahren, dass es darüber auch ein Buch gibt. Und dann dachte ich, probiere ich das einfach mal aus. Und in dem Buch geht es um ein Mädchen, Tessa. Sie ist eigentlich ziemlich ruhig und kommt dann auf diese Schule und lernt da halt so einen Typen kennen, der halt ziemlich extrovertiert ist und zwischen den beiden ist es ziemlich toxisch. Das ist irgendwie auch ein bisschen interessant. Also manche Kapitel sind so, dass es einfach so ein entspanntes Ende gibt. Dann gibt es aber auch welche, die ziemlich krasse, wo man dann wirklich eigentlich auch nicht aufhören kann, weil plötzlich kommt dann wieder so ein kleiner Trigger oder so und der das dann wieder komplett ja, explodieren lässt irgendwie. Ja.
In Hamburg haben wir unsere Straßenkritikerin Fenner getroffen. Sie ist begeistert von After Passion, dem Roman von Anna Todd. Es ist der erste Band der After-Reihe, die weltweit zum Bestseller wurde mit Millionen Auflagen. Erschienen auf Deutsch ist es im Taschenbuch bei Heine mit 704 Seiten für 13 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Ilja Matusko. Ich bin Autor. Von mir ist kürzlich das Buch Verdunstung in der Randzone erschienen und ich spreche heute über das Buch meines Lebens. Das gibt es eigentlich nicht, also nicht, weil ich so viele Bücher gelesen hätte, aber für mich kommen Bücher, lösen etwas aus und gehen dann wieder. Deswegen will ich heute über ein Buch sprechen, das mich in der letzten Zeit sehr begeistert hat und das war Saisonarbeit von Heike Geißler. Das ist schon 2014 erschienen, aber ich habe es erst in diesem Jahr gelesen. Es ist ein Text über die Amazon-Welt. Es geht um eine Aushilfskraft, die in so einem Logistikzentrum dieses Mega-Unternehmens arbeitet, in einer riesigen Halle. Und diese Halle ist in jedem Sinne kalt und die Angestellten verrichten da Schicht für Schicht eine sehr stupide Arbeit, also im Takt der Maschinen und der Scanner. Und es ist so eine Mischung aus Fabrikarbeit und Selbstmanagement zugleich, würde ich sagen. Die Autorin verarbeitet ihre eigene Zeit dort. Sie hat selbst mal für einige Monate bei Amazon gearbeitet. Das ist also ein Erfahrungsbericht. Es ist aber auch ein Roman. Der Text hat auch etwas Essayistisches. Also er lässt sich gar nicht so leicht zuordnen, was ich immer sehr mag. Also in Fällen, wo so eine Mischform gelingt. Was das Buch für mich so besonders macht, ist, dass es für mich aufzeigt, wie politisches Schreiben gelingen kann. Also wie man sich kritisch und literarisch mit Verhältnissen auseinandersetzen kann, ohne dabei in eine einfache politische Programmatik zu verfallen. Dazu ist es auch noch wahnsinnig schön geschrieben, es ist poetisch und ja, es entwickelt einen ganz eigenen sprachlichen Sog. Das Buch ist ein Bericht aus der Klassengesellschaft. Es geht um die Schattenseiten unseres Konsums und um das Menschliche, das schon nach wenigen Wochen Arbeit in solchen Hallen abhanden kommt.
Der Schriftsteller Ilja Matusko über Saisonarbeit von Heike Geißler, ein Buch seines Lebens, veröffentlicht bei Spectre Books. Der Autor war bei uns neulich zu Gast und hat von seinem neuen Roman Verdunstung in der Randzone erzählt. Hören Sie es online nach, wenn Sie es interessiert. Wie alles auf deutschlandfunkkultur.de.